Guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Es ist schon 9 Jahre her, dass Arion und ich in der FEG Aarau, damals noch hinter dem Bahnhof, unser Kandidatenjahr absolviert haben. Und es ist effektiv so, dass ich ganz, ganz viel profitiert habe von diesem Jahr bis zum heutigen Tag. Und darum komme ich immer sehr gerne zu euch. Es ist für mich immer auch eine Herzensangelegenheit. Und ich freue mich auch, dass ich doch einige Leute schon kennengelernt habe, die auch seitdem neu dazugekommen sind. Und ganz toll, dass ihr hier seid und ich hier sein darf. Und ich freue mich auch, dass ich mit Matthias Kadolfer einen sehr guten Kontakt habe. Ich finde ihn einen sehr flotten und sehr begabten Pastor. Ich habe wirklich Glück, ihr seid gesegnet mit ihm. Und ich finde es auch toll, dass der Sven das angesagt hat, diesen Impulstag, weil Arion und ich machen hier auch mit. Am 30. Mai hier in euren Räumen und ich möchte einfach nochmal nachdoppeln. Ich fände es genial, wenn doch einige von euch sich anmelden würden, Ehepaare, also ganz viele, mit oder ohne Kinder. Und ich habe gehört von Arian, bei ihr kommen die Anmeldungen rein und es sind, soweit ich weiß, nur 2 Paare der FEG Aarau da angemeldet. Oh, das gibt's doch nicht. Von Bülach kommen schon 4 Paare, also nur, dass ihr es wisst. Und wir sind etwa ein Drittel so groß, oder noch kleiner. Also uns müsst ihr schon noch übertreffen, oder? Und es hat übrigens auch ganz tolle Workshops. Also schaut es mal an, wenn ihr es nicht gesehen habt, zum Beispiel über das Gebet in der Ehe oder Sexualerziehung oder auch Muttersein. Also kommt doch auch. Es wäre toll, wenn euch zu sehen. Ari und ich sind eben auch hier. Gut, jetzt aber zur Predigt. Die ist überschrieben mit dem Titel Sieger sein. Sieger sein. In der Bibel gibt es einen Mann, der heißt Benaja. Benaja, der lebte zur Zeit von König David. Und er war der Leiter der Leibwache von David. Und später unter Salomo wurde er sogar General der israelischen Armee. Also es heißt auch in der Bibel, Benaja war ein Held. Ein richtiger, klassischer Held. Ein Kämpfer für Gott. Im 2. Samuel 23, Vers 20, da heißt es, und Benaja, der Sohn Jojadas war ein tapferer Mann, groß an Taten, aus Kapzel, der erschlug die beiden Kriegshelden von Moab und er stieg hinab und erschlug den Löwen in der Zisterne an einem Schneetag. Ist noch interessant, wie die Bibel so funktioniert. So ganz nebenbei steht so trocken da und er stieg hinab in eine Zisterne und er schlug einen Löwen an einem Schneetag. Noch speziell. Also wir sehen auf jeden Fall, der war ein Kämpfer. Er kämpfte nicht nur gegen Soldaten, feindliche, sondern auch gegen diesen Löwen. Und damit tat er eine schwierige Sache. Hat jemand von euch schon mit einem Löwen gekämpft? Ich hoffe nicht. Wäre wahrscheinlich nicht mehr da. Oder ein Plüschlöwe. Also das war schwierig. An einem schwierigen Ort, in einer Zisterne, wenig Platz, unter schwierigen Umständen. Es war ein Schneetag, rutschiger Boden. Nun, trotzdem hat er gesiegt. Er hat gesiegt. Ich muss euch sagen, ich möchte mit euch heute jetzt nicht über die Löwenjagd sprechen, sondern ich möchte mit euch über den Kampf gegen das Böse reden. Den Kampf gegen das Böse. Weil die Bibel sagt uns, dass es auch um uns herum einen bedrohlichen Löwen gibt. Sehen wir im 1. Petrus 5, Vers 8. Hier steht, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Die Bibel vergleicht Satan mit einem Löwen, einem brüllenden Löwen, der suchend umhergeht und Menschen sucht, die er vernichten kann. Und im Gegensatz zu Benaja haben wir es also nicht mit gefährlichen Tieren oder Menschen zu tun, sondern mit geistlichen Wesen. Das bestätigt auch Epheser 6, Vers 12. Hier sehen wir, ich stehe geschrieben, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Jetzt glaube ich, dass einige von uns da eher ein bisschen zurückhaltend sind, wenn es ums Kämpfen geht. Bei unserem Sohn Tim ist es noch ein bisschen anders, der kämpft fürs Leben gerne. So, sie sagen dem so Freundschaftsschlägli, sagen sie dem so ein bisschen kämpfen, so wie zwei Steinböcke grindeln. Aber da geht es um etwas ganz anderes. Da geht es um Kampf. Und vielleicht denken wir da, ja, das ist nicht so meine Sache, da stehe ich ein bisschen zurück, sollen doch die anderen vielleicht eher. Und wisst ihr, das Dumme ist, wir können dem gar nicht ausweichen. Wir können nicht der Front zurückweichen, egal wo wir sind, da ist Front. Überall, wo wir sind, ist der geistliche Kampf. Und diese Widersacher, das sind die bösen Gewalten der unsichtbaren Welt, der Mächte der Finsternis. Und die haben zünftig was drauf. Habt ihr gesehen, was hier steht? Hier steht, das sind die Weltbeherrscher. Die beherrschen diese Welt. Ja, super, oder? Oder auch nicht, ein bisschen ironisch. Also wir leben in einer Welt, die beherrscht ist vom Bösen. Wir leben da drin. Und das heißt auch, das Böse ist real. Sehen wir auch ziemlich bald, wenn wir in die Zeitung schauen. Das ist real. C.S. Lewis hat mal gesagt, es gibt zwei Irrtümer über die Teufel. Der eine ist, die Existenz überhaupt zu leugnen. Die andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Und das möchte ich jetzt auch sagen, wenn ich über das predige, ich finde es sehr ungesund, wenn man das dann ständig vor Augen hat und immer nur noch dieses Thema, gibt man dem Teufel auch Ehre, oder? Also das wollen wir nicht, aber wir wollen jetzt einfach mal darüber sprechen auch, damit wir auch merken, ja, was hat der für eine Taktik? Wie funktioniert der Gegner überhaupt? Es ist ein Vorteil, das weiß man ja auch aus allen anderen Bereichen, wenn man einen Gegner hat, auch im Sport zum Beispiel. Wenn man die Taktik kennt, kann man viel besser auch damit umgehen. Nun also, wie tritt Satan auf? Er hat vor allem zwei Gesichter. Das eine ist, er tritt als furchterregender Löwe auf. Furchterregender Löwe. Und wenn nun ein Löwe uns direkt ins Gesicht brüllt, so, oder? Diese Distanz. Und es hat kein Gitter dazwischen. Und weißt du, jetzt ist nicht mehr gut. Jetzt kannst du Lichter löschen. Also das ist gar nicht mehr gut. Also der Teufel kann Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Zum Beispiel versucht er das dadurch, dass er uns vielleicht Sorgen einjagt. Sorgen über die Entwicklung eines Kindes von uns. Vielleicht, dass er auf die schiefe Bahn gerät oder Ansätze macht. Vielleicht haben wir eine Kündigung bekommen oder wir finden einfach keinen Job mehr. Mega Sorgen. Oder auch in der Firma vielleicht ein Projekt, ein ganz wichtiges Projekt, das Bach abgeht und wir wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll. Also es können Dinge passieren, die uns sehr, sehr entmutigen und der Teufel nützt das voll aus und geht da genau rein, will uns anbrüllen wie ein Löwe. Und wenn ein Löwe brüllt, was passiert mit der Herde? Die geht auseinander. Die wird verscheucht. Jeder rennt in eine andere Richtung. Und das ist ja genau das, was der Teufel auch will. Er will uns voneinander isolieren. Bis wir noch alleine da sitzen vor dem Spiegel und so denken, was bin ich für ein armer Tropf? Was soll ich noch? Wer bin ich eigentlich noch? Bin ja nichts wert. Und dann schnappt er zu. Aber ein Löwe kann sich auch anschleichen. So, oder? Schleicht sich an durch zum Beispiel die Versuchung, Bild für die Versuchung. So greift der Teufel uns manchmal an durch Versuchung. Und dem sind wir alle ausgesetzt. Jeder Einzelne von uns ist dem ausgesetzt. Wir können dem nicht ausweichen. Vielleicht liest man da auf dem Internet so ein bisschen Zeitung lesen und scrollt runter und plötzlich kommt da ein Bild von einer halbnackten Frau und man denkt, soll ich jetzt da draufklicken? Ich könnte ja eigentlich nur einmal, oder? Einmal ist kein Mal. Nur kurz. Oder irgendwo etwas, das einem anzieht und man weiß genau, das ist eigentlich nicht gut. Die Versuchung kennen wir alle. Nun, ob der Löwe uns nun am Weg auflauert, so durch Versuchung, oder ob er uns ins Gesicht brüllt, uns Angst einjagen will, Sorgen, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Sagt Paulus Timotheus, und das gilt auch für uns, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist das eine Gesicht. Aber Satan hat mindestens noch ein zweites, nämlich im 2. Korinther 11, Vers 14, da heißt es, der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Und hier gibt es gar keine Drohgebärden, kein Brüllen, kein Angst einjagen. Hier spielt sich Satan auf als der Gute. Hey, ich bin der, der dir helfen kann, ich mein's doch nur gut. Und weißt du, ich weiß mehr als die anderen. Ich habe tiefe Geheimnisse erkannt. Und wenn die Schulmedizin zum Beispiel nicht mehr helfen kann, hey, ich weiß noch mehr, komm zu mir. Engel des Lichts. Und ich denke da auch gerade an die esoterischen Therapieangebote, die wie Pilze aus dem Boden schießen. Und man denkt plötzlich, ja, aber ich könnte es ja vielleicht wirklich mal versuchen. Wenn man schon so lange krank ist und es kann einem niemand helfen, soll ich es nicht nochmal versuchen? Die Engel des Lichts. Und Paulus spricht diesen Vers auch aus im Zusammenhang mit Menschen, die wollen Christen in die Irre führen, mit Irrlehrer. Und wisst ihr was, das könnte auch heute ein ganz normaler Pastor sein, der da missbraucht wird oder sich missbrauchen lässt. Dass der ein Evangelium verkündigt, zum Beispiel, hey, komm zu Jesus und du wirst wohlhabend. Oder komm zu Jesus und du wirst nie mehr Probleme. Du wirst nie mehr krank. Hey, wie klingt das in unseren Ohren? Für Engel des Lichts. Begegnet uns vielleicht gerade aktuell dieser Engel des Lichts. Ich möchte auch hier sagen, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wisst ihr, der Teufel, egal was der tut und ist, eines macht er nie. Er tut nie jemandem etwas zuliebe. Er ist der Böse in Person. Und wisst ihr, was echt tragisch ist? Dass er es geschafft hat, dass man ihn in die Welt der Märchen verbannt hat, so in unserer Gesellschaft. So mit Hörner und Schwanz und Dreizack, keine Ahnung, wie man darauf kommt, aber auf jeden Fall, das ist so das Bild, oder? Und jetzt musst du nur mal in seinem Geschäft in der Kaffeepause sagen, ich glaube, dass es einen Teufel gibt, und dann schau mal, wie der reagiert wird. Also im besten Fall erntest du ein nettes Lächeln. So, ja, ja, klar. Das ist dann der beste Fall vielleicht. Also das glaubt man heute nicht mehr. Also sehr, sehr viele nicht mehr. Und das ist eine Strategie. Und damit hat er sehr viel Erfolg leider. Nun, was ist sein Ziel? Was ist sein Ziel? Das erste Ziel, Menschen sollen nicht zu Jesus finden. Menschen sollen nicht zu Jesus finden. Er hasst jeden Menschen. Er hasst jeden Menschen abgrundtief. Und wenn er etwas will, ist es, dass wir nicht Jesus finden und ewig verloren gehen. Das ist das Größte und das Wichtigste, was er machen will. Und dafür setzt er alles ein. Wisst ihr, ich glaube, diese Hektik und diese Rastlosigkeit, wo wir drinstecken, die haben unter anderem auch damit zu tun, damit Menschen weniger Jesus kennenlernen können. Weil es gibt so viel, das uns beschäftigt und unsere Gedanken füllt. Wir haben ja viel weniger Zeit, uns mal zu fragen, hey, für was lebe ich eigentlich? Für was gibt's mich? Was ist der Sinn des Lebens? Noch vor 100, 200 Jahren war es ja ziemlich anders. Ich finde es ganz interessant. Damals gab es ja meines Wissens noch keine elektrischen Geräte. Und doch hatte man viel mehr Zeit. Wir haben heute so viele Hilfsgeräte und haben trotzdem weniger Zeit. Ist schon komisch. Damals ist man vielleicht abends, gut, ich war ja nicht dabei, aber ich nehme mal an, so in einer Stube ums offene Feuer gesessen und hat noch irgendetwas handwerkelt und hatte Zeit zum Sprechen, zum Nachdenken, auch übers Leben. Ich weiß nicht, wie es heute wäre, wenn wir auf der Straße einen Jungen fragen würden, junge Person, du, was ist der Sinn des Lebens? Der würde wahrscheinlich sagen, ja, also ich möchte möglichst viel Spaß haben. Es muss mir etwas bringen. Ich mache Dinge, wo ich Bock drauf habe, so um es ein bisschen salopp auszudrücken. Also das ist das eine Ziel. Dann ein zweites geht mit dem einher, nämlich, dass er Menschen binden will. Satan will uns abhängig machen, jeden von uns. Abhängig von Nikotin, abhängig von Drogen, abhängig von Alkohol, abhängig von Arbeit, Abhängigkeit von Ehre, von Luxus, von Geld, Materialismus. Er will uns binden. Und wisst ihr, das Krasse ist ja, in der Werbung, die Werbung zieht uns mit der Freiheit. Diese Marlboro-Werbung zum Beispiel, diese Cowboys da in der Prärie, gut, ich bin ein bisschen veraltet, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber früher war das so diese Cowboys ritten durch die Prärie und dann, wunderbar, und am Abend am Lagerfeuer ziehen sie genüsslich eine Zigarette, Marlboro Country. Wow. Hammer, oder? Bis ich mal einen Film gesehen habe, Dokumentarfilm, wo zum Teil genau diese Schauspieler dort waren, die hatten keinen Kehlkopf mehr, wegen dem Kehlkopfkrebs. Das war ziemlich happig. Es ist gar keine Freiheit. Wenn man sich binden lässt, schafft man sich ein eigenes Gefängnis. Es ist ja genau das Gegenteil. Und wer freut sich? Satan freut sich. Ein drittes Ziel, er will unsere gewaltige Identität verdunkeln. Identität, die wir in Christus haben. Er will, dass wir diese Reichtümer in Jesus, dass wir die irgendwie aus den Augen verlieren. Er will uns unsere Identität madig machen. Was, du bist ein Christ? Bist du sicher? Weil schau mal, wie du dich benimmst. Meinst du, Gott ist zufrieden mit dir? Meinst du, er steht hinter dir? Und wenn du krank wirst, dann sagt er dir, du musst halt ein bisschen mehr glauben. Du bist selber schuld, mehr glauben. Und siehst du, er hilft dir ja gar nicht. Der hat dich, ist ihm nichts wert. Und wisst ihr, wenn er das schafft, dass wir unsere Identität in Christus, dass wir die irgendwie verlieren, dann leben wir wie ein Millionär, der auf der Straße lebt. Millionär, steinreich, aber fühlt sich als Bettler, lebt als Bettler, aber wäre steinreich. Und genau das wären wir dann eben auch übertragen, dass wir nicht leben, was wir sind. Darum lassen wir unseren geistlichen Reichtum nicht verdunkeln. Das wäre genau das Ziel, das der Teufel mit uns hat. Nun, wie versucht er, sein Ziel zu erreichen? Das sehen wir übrigens auch im Namen, den er hat, im Namen Diabolus. Hier sehen wir, das heißt Durcheinanderbringer, Entzweier, Verleumder, Ankläger. Und dieser Name ist Programm. Genauso versucht er, seine Ziele zu erreichen. Er versucht, uns durcheinander zu bringen, unsere Psyche, unseren Verstand und unsere Beziehungen. Die Psyche, er will, dass wir Gefühle haben, die uns fertig machen, die uns runterdrücken, dass wir uns selber irgendwie fertig machen, Sorgen und Zweifel, die Psyche kaputt machen. Der Verstand, er will, dass wir unser Leben aufbauen auf einem Lügengebäude, auf Dingen, die einfach nicht stimmen, dass unser Verstand so geprägt wird, und Beziehungen. Er will Konflikte auslösen. Konflikte, Konflikte, Konflikte. Streit, 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 das will er. Einerseits durch Missverständnisse, was ich schon eines an Missverständnissen erlebt habe. Auch in unserer Gemeinde. Also manchmal ist das unglaublich. Es hat mir fast etwas gegeben, manchmal. Was für Missverständnisse das möglich sind. Und das sind Leute, die treu im Glauben und diese Person auch treu im Glauben und irgendwie Missverständnis und Probleme. Wahnsinn. Er will auch durch Verletzungen Konflikte auslösen. Und das kann so schnell passieren. Auch in der Familie, in der Gemeinde. Und seid ihr euch das bewusst? Die FEG Aarau hat einen Feind, der will zwischen euch, zwischen dir und dir Streit auslösen. Zwischen dir und dir, zwischen Menschen und der Gemeindeleitung. Streit auslösen, Unverständnis, dass man so eine Wolle bekommt und irgendwann bricht es raus. Das müssen wir uns bewusst sein. Das ist mega ernst. Man könnte sagen, er will, dass wir mit uns selber und anderen Menschen Probleme haben. Dass wir nicht mehr auskommen, dass wir uns entzweien. Wo immer Menschen sich entzweien, in der Familie oder in der Gemeinde, hat der Teufel enorm Freude. Ja. Aber er will noch mehr entzweien. Er will uns nicht nur voneinander entzweien, sondern auch von Gott. Er will uns von Gott wegbringen, uns aufbringen gegen ihn, indem er uns Gedanken gibt. Hat ja Gott wirklich gesagt, das darfst du nicht? So Geschlechtsverkehr vor der Ehe ist ein Problem, Pornografie, hey, das machen doch heute alle. Schränkt er das so ein, die Sexualität? Er meint es nicht gut mit dir. Hey, was ist das für ein Gott? Das ist ein Spielverderber. Der mag dir die Freiheit nicht gönnen. Das sind so Gedanken, die er uns geben will. Das ist seine Strategie. Und Jesus sagt in Johannes 8, Vers 44 über den Teufel, er ist ein Mörder und der Vater der Lüge. Wisst ihr, was es heißt, Vater der Lüge? Er ist der Erfinder der Lüge und er kann gar nichts anderes. Erfinder der Lüge. Und das ist zusammengefasst das, wie der Teufel vorgeht und wie er ist. Aber jetzt die wichtige und große Frage: Wie können wir gegen diesen gewaltigen Feind bestehen? Das eine ist, dass wir sagen, wir müssen uns nicht fürchten, denn Jesus hat gesiegt. Gegen einen ausgewachsenen Löwen hätten wir keine Chance. Gegen den Satan haben wir aus uns heraus null Chance. Der ist viel zu stark, hat viel mehr Macht. Und trotzdem sage ich, fürchte dich nicht. Ja, warum? 1. Johannes 4, Vers 4: Ihr seid aus Gott Kinder und habt die Welt überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Und das ist eine Wahrheit, die kann man nicht groß genug sagen. Wenn Jesus in mir ist, dann ist der, der in mir ist, größer als der, der in der Welt ist, größer als der Weltbeherrscher. Christus ist stärker und größer, und das ist wunderbar. Und darum können wir furchtlos unseren Weg gehen, wenn Jesus in uns lebt. Furchtlos, wir müssen nicht irgendwie Angst haben. Im Mittelalter, das war ja bekannt, dass man Angst hatte vor Dämonen. Damals hatte man Angst, durch die Wälder zu gehen, weil man dachte, hinter jedem Baum hat es irgendwie so einen Boxdämon. Und dann kamen die Christen und sagten, hey, was macht ihr? Sicher nicht. Mit Christus kannst du einfach durch den Wald spazieren, musst dir gar keine Angst haben. Also das darf unsere Perspektive sein. Jesus hat gesiegt und darum lebe fröhlich dahin mit diesem Christus. Aber die entscheidende Frage ist jetzt ja schon auch, wie kommt dann dieser Jesus in mein Leben? Dieser Sieger, wie kommt er in mein Leben? Nun, Jesus kann dann in mein Leben kommen, wenn meine Lebensschuld weg ist. Und er hat dafür gesorgt, dass sie wegkommen kann, indem er am Kreuz gestorben ist. Hat bezahlt für meine Schuld. Und hat so eine tiefe Verbindung ermöglicht zwischen dem heiligen Gott und den sündigen Menschen. Darum ist es so gewaltig. Wenn wir Jesus bitten, uns die Schuld zu vergeben, dann tut er das von Herzen gern. Und wenn wir ihn einladen, komm in mein Leben, dann kommt der lebendige Gott und lebt in dir. Habt ihr das auch schon mal so durch den Kopf gehen lassen? Gott lebt in mir. Der lebendige Gott ist jetzt in mir. Ja, man sieht es mir nicht so an, gell? Aber es ist so. Und bei dir hoffentlich auch. Und wenn der in dir ist, dann schützt er dich, dann umgibt er dich. Und dann musst du keine Angst mehr haben vor irgendwelchen Dingen. Freitag, der 13. Ich muss euch offen sagen, als ich noch nicht gläubig war, ich habe immer ein bisschen gedacht, Freitag, der 13., ja klar, also ich habe es natürlich nicht offen zugegeben, aber es war mir manchmal schon ein bisschen mulmig. Keine Angst mehr, null. Oder irgendeine schwarze Katze über den Weg laufen. Oder sonstig düsteres Zeug. Keine Angst mehr haben. Wir haben jetzt einen Größeren in uns. Den Sieger. So lässt sich's gut leben. Und das bedeutet eben auch noch etwas, dass Satan kein Anrecht mehr hat an uns. Wir sind seinem Zugriff entrissen worden. Im Kolosser 1, Vers 13 heißt es wunderbar, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt ins Reich des Sohnes seiner Liebe. Versetzt in ein neues Reich. Bevor Jesus in unser Leben kam, gehörten wir juristisch zum Herrscher dieser Welt, zum Satan. Ob wir uns das bewusst waren oder nicht, ist völlig egal. Wir gehörten zum Herrscher dieser Welt. Aber jetzt haben wir eine neue Identität, wir haben einen neuen Lebensraum. Wir sind Kinder Gottes. Wir gehören zum König aller Könige. Und das ist eine Rechtsgrundlage. Der Teufel hat kein Anrecht mehr. Wisst ihr, das heißt, er kann uns nicht mehr antasten. Seine ganze Macht reicht nicht, dass er mich antasten kann, solange ich bei Jesus bleibe. Er kann mich natürlich weglocken von Jesus, versuchen, komm. Oder er kann mich wegbrüllen, versuchen, aus Angst, da kann ich auch weg von Jesus, dann kommt er an mich ran. Aber sonst nicht. Und ein zweiter Gedanke ist, gib Jesus Raum und nicht dem Teufel. Gib Jesus Raum. Vielleicht zuerst mal noch, wie gibt man denn dem Teufel eigentlich Raum? Seien wir uns eigentlich bewusst, als Christen, als Gläubige kann man Satan Raum geben. Das ist ja eine komische Vorstellung. Aber es ist so. Zum Beispiel passiert das durch Unversöhnlichkeit. Könnt ihr nachlesen, Epheser 4, Vers 26. Durch Unversöhnlichkeit, da beginnt etwas Ungutes in mir zu wachsen und zu gären. Und gerade auch in der Ehe kann das gut passieren. So entfernt man sich von Menschen und auch von Jesus. Und das öffnet einen Raum. Und da kommt der Teufel hinein. Nicht in mich hinein, aber einfach irgendwo in meinem Leben hat er plötzlich einen Bereich, wo er ein Anrecht hat. Satan hat Raum. Und wisst ihr, was der tut? Wenn ich ihm zum Beispiel durch Unversöhnlichkeit Raum gebe, was macht er dann? Der beginnt, mich zu beeinflussen. Er hat wie ein Anrecht, Stück weit mich zu beeinflussen, mein Denken und meine Wahrnehmung. Und er bringt das Denken und meine Wahrnehmung durcheinander. Und ich habe ihm ja quasi einen roten Teppich ausgerollt, weil ich nicht vergeben habe. Und wisst ihr, was die Folge davon ist? Wenn der mein Denken durcheinander bringt und meine Wahrnehmung, dann sehe ich Dinge falsch. Es passieren Dinge, Gespräche, Konflikte, irgendetwas, und ich sehe das und ich denke, oh, ich sehe es falsch. Also ich merke das ja nicht, das ist ja das Schlimme, ich merke gar nicht, dass ich es falsch sehe. Ich entsetze mich über das Verhalten anderer, vielleicht über die Gemeindeleitung oder irgendwie, und ich denke, was machen die? Das Problem ist, ich bin durcheinander gebracht worden durch Satan, weil ich ihm Raum gegeben habe. Und wenn ich dann anfange, das auszubreiten, vielleicht im Hauskreis, ich erzähle davon und ich denke, ich bin ja richtig, ich habe es ja miterlebt. Und ich habe das Recht jetzt, ich kann das erzählen und ich finde es wirklich schwierig, was da passiert ist. Wisst ihr, was ich dann mache? Ich kann es fast nicht sagen, aber ich bin dann ein Diener Satans. Ganz schrecklich. Und mit was hat es angefangen? Mit Unversöhnlichkeit. Das gibt Satan Raum, ist mega, mega etwas Schlimmes. Weil was daraus passieren kann, sind tiefste Verletzungen. Und die Person, die ja dann selber durcheinander gebracht worden ist, die sieht sich dann immer als Opfer. Schluss geht sie aus der Gemeinde wahrscheinlich und denkt, wow, ich bin entsetzt von den Christen. Ganz, ganz schlimm. Dann es gibt auch andere Dinge, wie man den Teufel Raum gibt. Zum Beispiel Hochmut und Stolz wird erwähnt. Und das ist auch schwierig, weil man sieht es von außen nicht unbedingt an. Und ich merke es selber unter Umständen nicht gerade. Ich muss ehrlich sein mit mir selber. Sexuelle Ausschweifung wird auch erwähnt in der Bibel, dass es einen Zusammenhang hat mit besonderer dämonischer Versuchung auch. Geld nach Gier nach Geld wird auch gesagt, oder auch Aberglaube, Spiritismus. Also, ich sage, bleiben wir bei Jesus. Das ist unser Fokus. Nahe bei ihm. Und wisst ihr, ich glaube, je mehr wir das versuchen, mit Jesus zu leben, desto mehr sind wir geschützt vor solchen Fehltritten. Man kann schon mal eine Phase haben der Unversöhnlichkeit, aber dann merkt man es wieder und sagt, oh nein, ich will nicht. Und leben wir mit Jesus nicht so rechtgläubig. Am Morgen meine stille Zeit, mache das unbedingt bitte. Möglichst. Aber nicht nur. Es geht dann ja weiter durch den Tag. Ich bin verbunden mit meinem Herrn. Wo ich auch bin, vielleicht auf dem Rad oder im Bus oder ich weiß nicht, nach einer Sitzung oder vor einer Sitzung, denke ich, Herr, hilf bitte. Oh, es ist schwierig. Oh, hilf du bitte. Nachher geht man raus. Oh, danke, Herr Jesus, das war super. Einfach so ganz unbefangen mit seinem Jesus im Kontakt bleiben durch den Tag. Es wäre schon komisch, wenn ich mit meiner Frau Aria nur immer am Morgen reden würde. Wir sind eine Viertelstunde von 7 bis 7:15. So, Schätzchen, sitz mal an, jetzt schwätzen wir. Gut, tschüss, bis morgen, 7:15 Uhr. Also, dachte sie, ja, sie hat Freude. Die hat Freude, der spricht jeden Tag eine Viertelstunde mit mir. Schon schön, wunderbar. Ach, wisst ihr, was ich meine? Beides. Die intensive Gespräche mit Christus in der stillen Zeit, aber auch untertags. Es hat mal einer gesagt, Kaffee trinken mit Jesus oder so zwischendurch. Und das behält uns nahe bei Jesus. Und das stärkt unser Herz, unsere Liebe zu Jesus. Und so wird das Leben schön. So kann Jesus unser Leben schön machen. Und ich muss euch das mal am Vers sagen, der ist wirklich Hammer. Psalm 37, Vers 4, den habe ich jetzt nicht da vorne. Der wäre mal zum Nachlesen. Hier steht, habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Ich würde mich nie getrauen, das zu sagen, aber es steht in der Bibel. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Und jetzt müssen wir nicht so schnell auf den zweiten Teil kommen. Der erste, habe eine Lust am Herrn. Wenn wir uns ausrichten auf Jesus, wenn er unser Nummer eins ist, wenn wir ihn an unser Herz ranlassen, dann wird er dieses Herz prägen und uns geben, was es begehrt. Und dann wird das Leben einfach schön. Dann wird das Leben schön. Und noch ein drittes, lebe mutig in der Kraft Gottes. Nochmal zu Benaja. Benaja, der erschlug den Löwen an einem schwierigen Ort. In der Grube. Da gab es gar keine Gelegenheit, um zurückzuweichen. Keine Fluchtmöglichkeit. Und der war unglaublich. Der wusste, wenn ich jetzt da runtersteige, entweder ist der Löwe nachher tot oder ich. Eine andere Alternative gibt es nicht. Friedensschluss wäre nicht möglich gewesen. Das Pfötchen schütteln, oder? Wäre eher nicht denkbar gewesen. Und dann erschlug er den Löwen unter schwierigen Umständen. An einem Schneetag. Die Gegebenheiten waren gegen Benaja. Der hätte sagen können, ich warte, bis es wieder der Schnee weg ist. Der blieb da im Loch unten. Nein, er stieg runter am Schneetag. Es war rutschig. Der Löwe hatte Vierradantrieb. Oder? Benaja nur zwei. Der war im Nachteil. Und außerdem war es auch kalt. Das war für einen Bewohner wie Benaja von Israel eher ungewohnt kalt. Und er hat gesiegt in der Stärke Gottes. Gegen jede menschliche Vernunft. Er hat gesiegt. Und wisst ihr, aus eigener Kraft und Weisheit können wir nicht bestehen. Wir brauchen die Stärke Gottes. Und es ist so genial, dass Gott uns diese Kraft aus doppelter Sicht gegeben hat. Einerseits von innen her durch den Heiligen Geist. Er hat uns seinen Geist in uns gegeben, dass er in uns wohnt. Und von außen her in der geistlichen Waffenrüstung. Und das steht im Epheser 6, Vers 11. Da heißt es, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Damit, mit dem Ziel, dass wir können nur bestehen gegen diesen gewaltigen Feind, wenn wir dieses Wort beachten und die Waffenrüstung ganz anziehen. Sonst haben wir keine Chance. Und ich möchte euch bitten, das ist eine kleine Aufgabe, lest doch vielleicht heute Nachmittag oder morgen mal diese Waffenrüstung durch. Und überlegt euch, welches Teil müsst ihr vielleicht neu anziehen oder neu festmachen. Wo bin ich ein bisschen lasch geworden? Weil nur wenn wir die ganze Rüstung anhaben, dann verhebt sie auch. Und für alle unter uns, die sich schwach fühlen, ich möchte euch sagen, sagt Jesus, meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Schwäche ist kein Hindernis für den Sieg. Weil Jesus kämpft, seine Kraft gewinnt, nicht meine. Und das ist auch gut, dass wir uns nicht dann denken, ja, ich habe keine Chance, ich bin schwach. Nein, Jesus kämpft. Ist ganz eindrücklich, als das ägyptische Heer auf Israel zustürmt am Schilfmeer und Israel dachte, oh, jetzt sind wir verloren, hat Mose gesagt, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Der Herr wird für euch kämpfen. Und immer wieder kommt dieser Satz im Alten Testament, der Herr kämpft für euch. Gott kämpft. Und das ist wie ein Geheimnis. Auch für uns gilt das. Er kämpft. Noch etwas. In unserem Kampf müssen wir den Feind nicht erschlagen, wie Benaja den Löwen erschlagen hat. Was müssen wir denn machen mit dem Feind? Was ist unsere Aufgabe an dem Feind? Sagt uns auch die Bibel. Es ist ganz praktisch, dass sie alles sagt. Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag, also wenn der Feind angreift, widerstehen und stehen bleiben könnt. Was müssen wir tun? Widerstehen und stehen bleiben. Also wir müssen niemanden erschlagen, wir müssen einfach stehen bleiben. Das heißt, bei Jesus bleiben. Das ist manchmal einfacher gesagt als getan, aber das ist es. Das heißt also, wenn Satan uns das nächste Mal angreift, zum Beispiel durch Sorgen, durch ein Gefühlschaos, durch Konflikte, durch Minderwertigkeitsgefühle, Gedanken oder auch durch eine Versuchung, dann müssen wir sagen, okay, Moment, jetzt ist es wieder soweit, oder? Der böse Tag. Und jetzt will ich mich an Christus festklammern. Ich will stehen bleiben, wo Jesus ist. Ich halte mich an der Wahrheit fest und das ist ganz gut, wenn man vielleicht dann auch einen Vers hat, die Wahrheit uns selber zusprechen oder wenn wir uns mit jemandem ja, telefonieren oder treffen, der uns die Wahrheit sagt, der für uns glaubt in dem Moment. Und dass wir uns an diesem Jesus festklammern. Und wenn wir das tun, dann passiert auch etwas. Nämlich Jakobus 4, Vers 7. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird vor euch fliehen. Also wir müssen uns nur einfach stehen bleiben. Hey, Jesus ist in mir im Fall. Und das reicht eigentlich schon. Und dann heißt nicht, er zieht davon, er flüchtet. Ist ja unglaublich. Nicht wegen mir, wegen Jesus. Und das ist eine Verheißung. Widerstehen wir. Und das bedeutet aber auch, wir müssen aktiv werden. Wenn der Feind den Fuß in meine Türe setzt, dann werde ich sofort aktiv. Und ich beginne aktiv zu widerstehen. Ich schaffe das aus der Welt. Und ich stelle mich ganz bewusst unter die Herrschaft Jesu. Ich sage, sag Jesus, du bist mein Herr. Du stehst über mir. Und dann wird Satan fliehen. Wir bekommen Ruhe. Und in dem Moment sind wir Sieger, wie Benaja. So werden wir Helden. Das sind Helden. Und das hat nichts mit Muskelkraft zu tun oder Jugend. Das können Junge wie Alte. Wir können Helden sein in Christus. Aber auch wenn ich diese Taktik des Feindes kenne und wenn ich weiß, auch wie ich vorgehen soll, also bei mir ist es so, emotional brauche ich meistens eine gewisse Zeit, bis das dann ins Herz absackt. Also bis es hinuntergeht ins Herz, sein zerstörerisches Gefühl sich widerlegt, ein Durcheinander oder ein Konflikt, das muss man sich, also mir geht es mindestens so, das muss man sich schon auch ein bisschen die Zeit geben, aber dann wird es wieder, echt. Bei mir geht es nicht auf Knopfdruck. Und ich möchte einfach noch sagen, wenn wir unseren Kindern etwas mit auf den Lebensweg geben wollen, dann lehren wir sie in einem guten Ausmaß und einem guten Rahmen, dass es das Böse gibt, dass eben so Beziehungschaos, Probleme, Selbstanklage, Durcheinander und komische Gefühle, dass das auch mit dem Feind zu tun hat, aber lehren wir sie auch, wie man sich dagegen wehrt. Und lehren wir sie, dass es auch der Umgang mit Niederlagen dazugehört, der Umgang mit Niederlagen. Und lehren heißt vorleben. Und das geht am besten zu Hause. Und das ist das Geniale. Wir müssen keine Superhelden sein, die nie eine Schwäche haben als Eltern. Aber wir müssen dann auch lernen, wie man mit drauf steht. Und was passiert mit Kindern, wenn sie lernen, mit Lebensnöten umzugehen? Was passiert mit den Kindern, die das lernen? Die werden stark. Die werden stark. Und ich glaube, ich habe kürzlich ein Buch gelesen von einem nicht-christlichen Psychologen, und der hat geschrieben, ein Hauptproblem heute ist, dass die Eltern ihre Kinder vor allen möglichen Problemen bewahren wollen. Nur nicht in den Kopf anschlagen. Ja, nicht. Und ich muss sagen, das ist eigentlich ein Problem. Wir sollen die Kinder nicht vor jedem bisschen bewahren wollen. Schon natürlich auch. Aber vor allem, wir sollen ihnen lehren, mit Problemen umzugehen. Wenn sie lernen, mit Problemen umzugehen, dann werden sie stark. Wie Paulus fordert, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und so helfen wir den Kindern, Sieger zu werden. Eine Siegermentalität in Christus zu bekommen. Und wenn sie das dann mit ihren Kindern auch so machen, boah, genial. Das ist Gemeindebau. Der Arme würde sagen, Gemeindebau im Quadrat. Es ist so. Es ist mega, mega wertvoll, wenn man in der Familie bereits so die Kinder erzieht. Also welch ein Potenzial liegt darin, wenn wir heute lernen, den Sieg zu leben, den Jesus schon errungen hat. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir ganz, ganz viel Danke sagen, dass du so stark bist und dass du so gut bist und dass wir auf deiner Seite stehen, dass wir bei dir dürfen ziehen und wir müssen keine Angst haben vor einem Widersacher, du bist grösser. Und gleich weißt du auch um die Herausforderungen, die uns da entgegenkommen. Du weißt um die Anfechtungen und die Versuchung, dass er uns von dir wegziehen will. Und ich möchte dich ganz fest bitten, Herr Jesus, mach uns die Augen auf für das, was wirklich zählt. Hilf du uns, bei dir zu bleiben, an der Wahrheit. Hilf du uns, den Widersacher zu erkennen in unserem Alltag. Danke vielmals, dass du uns helfen willst. Und ich möchte ganz besonders auch bitten, Herr Jesus, für dort, wo irgendwie Satan Raum bekommen hat in unserem Leben. Und wir sehen es wie nicht. Das ist so schlimm. Ich bitte dich, erbarm du dich und schenk irgendwie eine Ausweg und eine Lösung. Bitte hilf du. Danke vielmals. Zu deines Namens sehr. Amen.